Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Menschenwürde versus Lebensschutz. Die Corona-Krise bringt uns in ein Grundrechtsdilemma. Wie viel dürfen wir unserer Gesellschaft zumuten, um besonders gefährdete Risikogruppen zu schützen? Ab wann wären Kollateralschäden möglicherweise nicht mehr verhältnismäßig? Um diese Fragen geht es gleich hier im Kulturnachmittag. Außerdem berichten wir in der nächsten halben Stunde über eine pixelige Performance. Die Künstlergruppe Forced Entertainment experimentiert jetzt nicht mehr auf der Bühne, sondern per Videokonferenz. Dabei herausgekommen ist ein neues Stück. Wir sagen Ihnen gleich, ob das Experiment gelungen ist. Und wir verabschieden den langjährigen Direktor der KZ-Gedenkstätte Buchenwald, Volkhard Knigge, in den Ruhestand. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Mit diesen Worten beginnt das Grundgesetz. Wer ein bisschen weiter liest, findet da aber auch den Satz: Jeder hat das Recht auf Leben. In Zeiten der Corona-Pandemie erleben wir ein ständiges Abwägen zwischen diesen beiden Grundrechten. Mit Blick auf die Maßnahmen zur Eindämmung der Krankheit und auch mit Blick auf mögliche Lockerungen stellt sich immer wieder die Frage, welches Grundrecht hat nun den höheren Stellenwert? Menschenwürde oder Lebensschutz? Zuletzt hat sich auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in diese Debatte eingeschaltet. In einem Interview mit dem Tagesspiegel kritisierte er, dass in der Corona-Politik der Lebensschutz absolut gesetzt werde. Nicht das Leben sei ein absoluter Wert, sondern die Würde des Menschen, meint Schäuble. Der Jesuit Klaus Mertes, Leiter eines katholischen Kollegs im Schwarzwald, hat in einem Kommentar schon vor einigen Wochen eine ähnliche Ansicht vertreten. Das Sterben werde gerade zum absoluten Feind erklärt, kritisierte er. Und der soziale Preis des Lockdowns für Alte und Schwache, aber auch für Kinder, der werde immer höher. Klaus Mertes ist jetzt am Telefon. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, warum ist es Ihrer Ansicht nach falsch, das Leben zum höchsten Wert zu erklären?
Ja, ich teile die Auffassung von Herrn Schäuble voll und ganz. Seit Jahrzehnten ist das meine Grundüberzeugung. Der absolute und höchste Wert ist die Würde des Menschen. Also ich bin selbst aus vielen Gründen schon seit vielen Jahrzehnten damit beschäftigt, mich zu fragen, wie möchte ich eigentlich sterben? Und für mich ist zum Beispiel eine Grundüberzeugung, dass ich selbst für mich wichtig ist, dass ich in Würde sterbe und nicht, dass mein Wunsch ist, möglichst lange physisch zu leben. Wenn die Alternative so besteht. Und das hat natürlich dann auch Rückwirkungen auf das Verständnis von Leben. Leben ist für mich mehr als reine physische Existenz.
Das heißt also, Sie würden sagen, jetzt in der Corona-Krise geben wir dem Tod zu viel Macht über das Leben.
Ja, also das ist jetzt nicht zu verstehen als eine Kritik der Entscheidungen der Bundesregierung. Das kann ich nicht. Ich bin auch nicht der Besserwisser gegenüber dem Robert-Koch-Institut. Aber es geht mir schon darum, dass die Wirkungen dieser Maßnahmen in eine gesellschaftliche Debatte hineinführen, die ich tagtäglich am Ende sozusagen im Alltag erlebe. Nämlich, dass der Lebensschutz eine so hohe Bedeutung bekommt, dass er das Leben von ganz vielen Menschen nicht nur schwerst tangiert, sondern gar beschädigt oder zerstört, auch in seiner Würde verletzt. Also ich nehme einfach nur mal als Beispiel, was die jetzigen Maßnahmen bedeuten für Kinder und Jugendliche. Das ganze Gewaltthema, um das mal nutzen, Gewalt ist ja im Wesen auch immer etwas zutiefst Entwürdigendes. Hier werden auch Skripten in das Selbstverständnis sozusagen von Biografien von Kindern hinein gestempelt in diesen Tagen, die natürlich unglaubliche Wirkung haben. Was bedeutet es für eine Kinderpsyche, wenn der Kinderpsyche vermittelt wird, du bist gefährlich, weil du keine Distanz einhalten kannst. Wenn kleine Kinder in Supermärkten, die an der Hand ihrer alleinerziehenden Mütter gehen, plötzlich von Passanten angebrüllt werden, weil sie gefährlich sind, da können die Eltern noch so sehr versuchen, ihnen den Sinn dieser Maßnahmen zu erklären. Es bleibt das übrig. Ich bin unrein, ich gefährde andere. Da sind wir beim klassischen menschheitlichen Aussatzproblem angekommen. Und das entwürdigt auch die Kinder in ihrem Selbstverständnis. Da ist ein Punkt.
Über die ganz konkrete Situation der Kinder können wir vielleicht gleich noch mal sprechen, aber ich würde gern vorher noch einmal bleiben bei dieser Abwägung zwischen den beiden Grundrechten, Menschenwürde und Lebensschutz. Was nützt einem die Würde, wenn man nicht mehr lebt? Muss nicht zuerst das Leben geschützt werden, damit man dann in einem zweiten Schritt die Würde schützen kann?
Ja, das ist eine, hier trennen Sie zwei Dinge, die man so nicht trennen kann. Ich finde, dass es nachvollziehbare Entscheidungen von Menschen gibt, die sagen, lieber möchte ich nicht physisch leben, als so leben. Und auch alles, was wir kennen aus der großen ethischen Tradition der Menschheit, ist ja immer der, dass man am Ende sagt, um der Würde willen riskiere ich das Leben und stelle es zur Disposition, bis hin zu den großen Widerständler und Widerständlerinnen in Zeiten der die wir am 20. Juli feiern oder was auch immer, Sophie Scholl und wie sie alle heißen, so als Leute, die gesagt haben, nee, also ich diene meiner Würde, indem ich mein Leben aufs Spiel setze. Das ist ja das, was wir ja gerade zur Zeit wiederum und zu Recht feiern an denjenigen, die ihr Leben riskieren, um Menschen zu helfen, wie eben zum Beispiel Ärzte und Angestellte. Aber wenn wir einfach sagen, das physische Leben ist mehr wert, weil es die Grundlage ist dafür, um überhaupt in Würde zu leben, dann ist diese Abwägung tatsächlich nicht mehr möglich, die aber viele Menschen und zwar zu Recht machen.
Dann kommen wir noch mal zurück zur aktuellen Situation. Die Kinder haben Sie vorhin angesprochen, die besondere Situation der Kinder, die unter dieser Krise natürlich auch sehr leiden. Welche Abwägungen vermissen Sie sonst noch in der aktuellen politischen Debatte? Welche Opfer und Kollateralschäden des Shutdowns werden Ihrer Meinung nach übersehen?
Ja, also ich habe auf meine Kommentare zum Thema also ganz viele Berichte bekommen. Also was ist in Behindertenheimen los? Was ist mit einem Federstrich sämtliche Standards, die wir in der Inklusion eingeführt haben, inzwischen einfach mit dem Federstrich weg? Ich sehe, das Problem, dass Menschen, also dass eben auch Alte nicht mehr selbst bestimmen können und dürfen, von wem sie besucht werden. Ich sehe behinderte Kinder, die nicht mehr von ihren Eltern besucht werden können und fragen, was ist los? Hoch engagierte Menschen, die also als Pfleger und Pflegerinnen Altersheim zuständig sind, die jetzt plötzlich, weil Corona eingedrungen ist, konfrontiert sind mit Klagen von irgendwelchen Anwälten, die sie anzeigen oder das Haus anzeigen wegen fahrlässiger Tötung, weil der Coronavirus eingedrungen ist. Also da kommen ganz viele Dinge inzwischen geraten durcheinander. Und das kann man nur aufheben dann, wenn man sagt, es muss ein Spielraum bleiben für Güterabwägung. Und wenn ich sage, das physische Überleben ist der höchste aller Werte, dann ist eben diese Abwägungsmöglichkeit gar nicht mehr gegeben.
Es muss ein Spielraum bleiben, sagen Sie. Sie leiten selbst eine Schule. Wünschen Sie sich also eine Rückkehr, eine möglichst schnelle Rückkehr zum ganz normalen Schulbetrieb?
Ja, selbstverständlich. Unter den Bedingungen, also eines zu verantwortenden Schutzes, selbstverständlich. Da muss man jetzt um die Einzelheiten ringen. Aber dass hier Kindern und Jugendlichen ganz grundlegende Chancen genommen werden, das ist für mich gar keine Frage, dass auch Eltern inzwischen im Übrigen nicht nur aus sozial schwachen Verhältnissen inzwischen überfordert sind und hier auch Gewaltverhältnisse sind, in denen die Schule und die Kitas wieder etwas auffangen können. Das ist für mich keine Frage und da besteht eine echte und große Not. Und unter Beachtung der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen scheint es mir einen hohen Druck zu geben, und zwar auch aus sehr nachvollziehbaren, grundrechtlich relevanten Gründen, möglichst schnell wieder diese Institutionen zu öffnen.
Sie sind Jesuit und Priester. Als gläubiger Mensch haben Sie also nämlich an den Trost, dass nach dem Tod schon noch irgendetwas kommen wird. Warum aber, das vielleicht noch abschließend gefragt, sollten Ihnen Nichtgläubige zustimmen, also Menschen, die nicht an ein Leben nach dem Tod glauben?
Das wird Sie vielleicht überraschen, aber für mich ist das nicht der entscheidende Punkt. Ich hab nicht deswegen, weil ich an ein Leben nach dem Tod glaube, hier sozusagen den Punkt, sondern für mich ist im Gegenteil, ich bin der Überzeugung, dass Sterblichkeit zutiefst etwas Gutes ist. Ich wünsche mir nicht ein physisches Leben, das 100, 200, 300, 400 Jahre währt, sondern ich finde, die Annahme der Sterblichkeit ist etwas Gutes. Dass ich auch nochmal dieses Leben und Sterben umfangen glaube von Gott, gehört für mich dazu. Vielleicht macht es mir auch leichter, nochmal die Sterblichkeit anzunehmen. Aber wenn das Nicht-Glauben-Können dazu führt, zu meinen, man müsste die Sterblichkeit so weit wie möglich hinauszögern, dann am Ende über Cyborg-Technik und künstliche Intelligenz sogar versuchen, die Todesgrenze zu überwinden, wie das ja auch ernsthaft versucht wird im Silicon Valley und wie das ja auch ein Ausdruck dann wiederum eines gesellschaftlichen Verhältnisses zum Sterben ist, dann muss ich sagen, gibt es auch für nichtgläubige Menschen die Alternative zu sagen, ja, Sterblichkeit gehört zum Leben dazu und deswegen ist es eben nicht der absolute Feind.
Das sagt Klaus Mertes, Priester und Direktor des Jesuitenkollegs St. Blasien. Menschenwürde versus Lebensschutz. Wir sprachen über das Grundrechtsdilemma in Zeiten der Corona-Krise. Vielen Dank, Herr Mertes, für Ihre Zeit.
Gerne.